Morgen. Ich war ja im Urlaub, wie ihr mitgekriegt habt, in Südfrankreich am Meer. Also erst wenn wir am Meer sind, hat für uns der Urlaub begonnen. Und wir haben vom Urlaub überlegt, sollen wir überhaupt im Urlaub? Wir hatten irgendwie kein so richtiges Ja, dass es jetzt richtig ist, in Urlaub zu gehen. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, was soll jetzt daran falsch sein, wir gehen in Urlaub. Aber wir hatten kein so gutes Gefühl. Aber dann war es eigentlich sehr unaufgeregter Urlaub. Wir sind mit dem Wohnmobil ans Meer gefahren und da gibt es so Parkplätze in Südfrankreich, da kann man einfach stehen. Und da waren wir einfach nur am Meer, sonst nichts. Wellen, Sonne und nichts tun. Also eigentlich ziemlich langweilig. Und dann habe ich meiner Frau erzählt, dass ich früher im Schüleraustausch in Sisteron war und da würde ich gern zurück. Und da fährt man dann so ein Stück durch die französischen Alpen. Und das haben wir auch gemacht. Es ist eine wunderschöne Straße. Und sind dann über so einen 2000-Meter-Pass. Und irgendwann hat es rechts hinten so geklackert die ganze Zeit. Und ich wusste nicht, was los ist. Und irgendwann war klar, ich kann jetzt nicht weiterfahren. Und musste auf diesem Pass anhalten. Sehr befahrene Straße. Und dann hat ein Belgier sofort angehalten und gesagt, hey, dein Hinterrad wackelt so. Ich würde lieber nicht weiterfahren. Und dann musste ich die Radkappen irgendwie lösen mit Werkzeug und dann habe ich gesehen, hinten haben sich drei Schrauben gelöst von dem Rad und zwei waren noch dran. Also es wäre fast weggeflogen, eigentlich so ein Doppelreifen am Wohnmobil. Und dann stand ich da auf dieser Alpenstraße und wusste nicht, was tun. Meine Frau hat dann gesagt, sie kocht erstmal, hat angefangen Nudeln zu kochen. Und ich habe versucht, mit ein bisschen Werkzeug halt hinten irgendwie diesen Reifen festzukriegen, das war klar, das ist unmöglich. Dann kommt plötzlich ein Auto aus Emding, dann dachte ich, ach, das ist die Lösung. Und meine Kinder haben schon immer so, die beten dann immer so im Stillen und sagen, ich habe gebetet und so. Aber das war nicht die Lösung. Ich bin dann nochmal 100 Meter weitergefahren und dann haben wir so ein paar Leuten geschrieben, bitte betet für uns. Und dann kommt so ein Schwabe und sagt, hey, hast du Probleme? Und ich so, ja, hier hinten haben sich Schrauben gelöst. Hey, warte mal. Und ich so, wer bist du? Und so, ah, ich bin LKW-Mechaniker. Und der hat mir das dann wieder festgeschraubt und hat gesagt, so kannst du jetzt fahren. Und ich sagte was, da unten ist ein Campingplatz, der ist super, da kannst du hin, die sprechen Englisch. Und dann sind wir da runter auf den Campingplatz, eigentlich gibt es eigentlich kaum Campingplätze da oben in den Alpen. Und es war dann der schönste Campingplatz für Kinder und für meine Familie. Meine Frau hat gesagt, das ist der schönste Campingplatz. Da waren wir dann ein paar Tage und dann mussten wir irgendwann auf den Schrottplatz. Und dann hat der uns das Auto reparieren wollte, gesagt, hier müsst ihr jetzt warten. Und dann haben wir 4 Tage auf dem Schrottplatz gewohnt, so neben den schrottverbrannten Autos und zwischen der Werkstatt und so. Und haben auf ein Teil aus Deutschland gewartet und haben jeden Tag gefragt mit gebrochenem Französisch, wann das Teil kommt. Und dann hat er immer gesagt, morgen kommt's. Und was ich sagen wollte eigentlich so, das ist eigentlich jetzt ein Zeugnis, wie gut Gott ist. Also wäre ich noch vielleicht 200 Meter weitergefahren, hätte ich beide Räder verloren, wäre da irgendwo rechts runter. Und Gott ist aber so gut, dass er so einen Belgier schickt, der sagt, dein Rad wackelt. Und dass er eine Stunde später einen LKW-Mechaniker schickt, der mir das wieder fixiert. Und dass er 1 Kilometer weiter unten den schönsten Campingplatz für uns hat, wo wir bleiben konnten. Und selbst auf diesem Schrottplatz, da war unten dran so ein Tennisplatz, konnten meine Kinder abends immer Tennis schauen. Und 500 Meter weiter hinten war ein Schwimmbad. Also Gott ist einfach gut. Und dann haben wir aber gedacht, ja, jetzt fahren wir nach Hause. Wir wollten eigentlich schnell nach Hause. Und das war so abends, wir fahren dann immer durch die Nacht. Und dann merke ich so, okay, der Fridolin rechts, der schläft jetzt gleich ein. Ich fahre noch ein Stück weiter, obwohl mir klar war, ich muss jetzt tanken. Und dann fahre ich noch ein Stück weiter und denke, ah, das schaffe ich schon zur nächsten Tankstelle. Irgendwann fängt das Auto an zu ruckeln und dann ist klar, okay, das schaffe ich nicht mehr. Und ich habe so einen Schauer kam über mich. Und wenn ich auf der Autobahn stehe mit meinen Kindern nachts, und die Kinder haben schon hinten geschlafen, außer der Fridolin, und ich muss abgeschleppt werden, das Schlimmste, was dir passieren kann, auf der Autobahn stehen. Und ich so, Herr, bitte nicht, hilf mir irgendwie da raus. Und ich konnte mich noch auf so eine Parkbucht retten. Und dann war klar, ich habe keinen Diesel mehr. Und dann habe ich einen angesprochen, ich so, hey, hast du ein bisschen Diesel für mich? Und er hat nur so gelacht. Und ich so, also wie? Und ich so, ich brauche 10 Liter, reichen mir. Und er hat gegrübelt und hat gesagt, okay, ich gebe dir 10 Liter. Dann kam ich so mit meinen leeren Plastikflaschen und hat mich ausgelacht, hat gesagt, ich gebe dir meinen Wasserkanister. Dann hat er sein Wasser ausgeschüttet, hat Benzin von seinem Tank abgesaugt, von seinem LKW, und hat erstmal Dieselwasser, hat erstmal Diesel geschluckt, hat es mir vollgefüllt, hat es bei mir reingefüllt und hat gesagt, jetzt fährst du los. Es fuhr dann auch wieder. Er hat gesagt, ich fahre so lange hinter dir her, bis du zu einer Tankstelle kommst. Und dann bin ich nach Hause gekommen an dem Abend. Es soll ein Zeugnis sein für Gott. Und jetzt bin ich wieder hier, ich bin schon angekommen und heute darf ich predigen. Und ich hatte diesen Vers von Markus 1, Vers 15 ganz stark auf dem Herz. Der ist eigentlich ganz einfach, habe ich gedacht, das könnte auch langweilig sein für euch. Ihr kennt den, was soll ich denn da noch jetzt rausziehen? Deswegen habe ich zu Gott gesagt, dass er was draus machen muss. Markus 1, Vers 15, das habt ihr schon gehört, da heißt es, kehrt um. Die Zeit ist erfüllt, denn das Reich Gottes ist nahe. Er kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und heute müsst ihr tatsächlich mit mir Griechisch lernen, wenn wir das verstehen wollen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen wach seid, sonst versuche ich euch wach zu rütteln. Aber hier ist schon wichtig, dass wir ein bisschen Griechisch verstehen. Aber jetzt mal noch diese Vorgeschichte. Ich habe ja viel über den Bund gesprochen und gesagt, dass Gott uns in diese Bundesbeziehung hineinnehmen will, dass er eine Beziehung mit uns will. Das ist das Erste, was Gott will. Und bevor wir aber in diese Beziehung und diese Bundesbeziehung mit ihm kommen, muss eigentlich diese Umkehr und dieses Evangelium bei uns ankommen. Und deswegen passt das ganz gut. Und wir fangen an bei Markus 1. Und es gab so einen Vorboten, bevor Jesus kam, kam ja Johannes. Und Johannes hatte eine Predigt und die hieß auch, kehrt um. Und es ist interessant, Johannes hat dort gepredigt, am Jordan, an der Stelle, wo das Volk Israel, vermutet man, damals sich der Jordan geteilt hat und wo sie in das verheißene Land hinein sind. Und an der gleichen Stelle predigt jetzt Johannes und sagt, kehrt um. Und er sagt das Gleiche auch, und Jesus sagt dann, das Reich Gottes ist nahe. Also was jetzt hier entscheidend ist, dass wir hier jetzt in der Geschichte an einem speziellen Punkt kommen, den Gott vorbereitet hat. Die Zeit ist gekommen. Und hier kommt das erste griechische Wort, Kairos steht da. Kairos ist so viel wie, wenn ich jetzt hier eine Sanduhr zeichne, dann ist so viel Sand in diese Uhr, dass sie jetzt voll ist. Also Kairos ist jetzt nicht einfach, wir treffen uns am Montag um 18 Uhr, sondern Kairos ist ein bestimmter Zeitpunkt in der Geschichte, der jetzt, wo die Zeit gekommen ist, die Zeit ist reif, die ist erfüllt. Das heißt, das erste griechische Wort, Kairos, heißt, jetzt ist die Zeit für das Reich Gottes. Und es ist wichtig zu verstehen, hier ist jetzt gerade ein besonderer Moment in der Geschichte, wo Gott was machen möchte, in der Geschichte mit der Menschheit. Hier passiert was in der Menschheitsgeschichte, was Gott wirkt. Die Zeit ist gekommen. Und das Reich Gottes ist nahe. Und Luther hat dieses Wort nahe gestrichen. Luther schreibt einfach, das Reich Gottes ist da, fertig. Und die schlauen Theologen haben 2017 ja die Bibel revidiert, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Lutherbibel, und haben das dann wieder eingefügt. Das Reich Gottes ist nahe. Aber was Luther eigentlich sagen wollte, das Reich Gottes ist nicht nahe, sondern das Reich Gottes ist jetzt hier. Weil Luther im Hinterkopf hatte, dass es vom Alten Testament her eine Linie gibt. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob ich euch schon abgehängt habe, aber diese Linie geht zurück zu den Propheten, die dieses Reich Gottes verkünden. Und zwar zu Daniel. Habt ihr schon mal von dieser Prophetie gehört, wo Nebukadnezar einen Traum hatte und Daniel ihm diesen Traum auslegt? Niemand dieser Weisen konnte ihn auslegen und Daniel, der Prophet, legt ihn dann aus. Und Daniel erklärt ihm dann, das, was du gesehen hast, diese Statue, das sind vier Weltreiche. Und zu der Zeit des vierten Weltreiches, sagt Daniel dann dem König Nebukadnezar, ungefähr 600, 700 vor Christus, zur Zeit des vierten Weltreiches wird ein Reich kommen und es wird alle anderen Reiche überwinden. Und Nebukadnezar hat gesehen, wie sich von dieser Statue so ein Stein löst und wie dieser Stein immer größer wird und wie er alles andere überwindet. Das heißt, was wir hier sehen an diesem Kairos-Moment, dass die Zeit gekommen ist, ist etwas, was Gott vorausgesagt hat und was er geplant hat. Nämlich, dass es einen Zeitpunkt in der Weltgeschichte geben wird, wo dieses Reich Gottes in seine Entstehung gerufen wird. Und zwar durch eine Person, den Messias Jesus Christus. Das heißt, das Reich Gottes ist nicht nur nahe, sondern es ist gleichzeitig, es ist da. Und deswegen hat Luther das weggelassen. Das Reich Gottes hat jetzt angefangen. Mit Jesus Christus fängt das Reich Gottes an. Also jetzt haben wir schon einen Begriff, nahe und Zeit. Jetzt gilt es noch, Reich Gottes zu klären. Da steht es im Griechischen, ich weiß nicht, ob euch Griechisch interessiert, Basileia tou Theou. Und Basileia heißt immer Königreich. Das heißt, wenn ich von Reich Gottes spreche, meine ich immer Königreich. Also richtig übersetzt heißt es, hier steht, das Königreich Gottes ist nahe gekommen, das Königreich. Also hier geht es um einen König und hier geht es um eine Herrschaft. Jetzt nehmen wir das Evangelium. Wer weiß, was da im Griechischen steht? Euangelion. Das Wort Eu kennt ihr bestimmt. Es gibt zum Beispiel Eustress. Guter Stress ist das. Oder Euthanasie ist, glaube ich, guter Tod heißt es, glaube ich. Also Eu heißt gut. Und Angelion ist die Botschaft. Der Angelos ist dieser Botschafter, der Engel. Und interessant ist, bei diesem Wort zu verstehen, bei dem Euangelion, das ist ein Begriff aus dem Krieg. Und zwar war das so, wenn Israel im Kampf war, dann gab es immer so einen Botschafter, einen Herold, und der ist irgendwann zurückgekommen und hat berichtet vom Kampffeld. Und er hat gesagt, sieht ganz schlecht aus, wir verlieren den Kampf. Dann war klar, alle in der Stadt müssen fliehen, in Jerusalem zum Beispiel. Oder sieht ganz gut aus, dann war klar, sie können bleiben und der Kampf wird gewonnen. Jesaja beschreibt es einmal, wie fröhlich sind die Füße des Freudenboten, der gute Nachricht bringt. Also man hat eigentlich gewartet, dass dieser Bote kommt und man hat in seinem Gesicht dann irgendwann gesehen, er bringt eine gute Nachricht, wenn an der Front vorne gewonnen wird. Das heißt, dieses Wort Evangelium heißt gute, Eu heißt gut, Nachricht, gute Nachricht, und zwar eine Nachricht vom Kriegsfeld. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich in Kriegssprache. Das Evangelium heißt, es ist eine Freudenbotschaft. Dieser Bote, der vom Kriegsfeld kam und gesagt hat, wir gewinnen gerade, der hat gestrahlt vor Freude. Und das ist das, was die Helene gesagt hat, dass wir eigentlich eine Botschaft haben, mit der wir strahlen können, weil wir haben eine gute Nachricht für diese Welt. Wir haben eine gute Nachricht, nämlich der Krieg ist gewonnen. Welcher Krieg, das hoffe ich, kann ich euch noch erklären. Also haben wir schon den dritten Begriff geklärt. Euangelium ist die gute Nachricht. Und jetzt vielleicht noch der schwierige, kehrt um oder tut Buße. Metanoia. Habe ich euch noch am Sonntagmorgen mit so viel Griechisch? Ja, habt ihr das schon mal gehört? Metanoia. Es gibt ja die Metaebene in der Psychologie, das ist so über. Neuer in Griechisch kommt von nous, ist der Verstand oder der Sinn oder auch das moralische Verständnis. Und Metanoia, also kehrt um, heißt übersetzt Meta über, neuer nous, überdenke deinen Weg, den du gehst. Metanoia heißt, überdenk das mal, was du gerade machst in deinem Leben. Die Art und Weise, wie du lebst, die Art und Weise, wie du gehst. Und kehrt um, also Metanoia, geh jetzt in eine 180 Grad andere Richtung. Also das ist eine Aufforderung, geh nicht mehr in die Richtung, sondern geh jetzt in die Richtung. Deswegen übersetzen manche einfach kehrt um, geht nicht mehr in die, sondern in diese Richtung. Und jetzt habe ich was Interessantes gelesen. Und das ist für uns heute Morgen interessant. Ich habe jetzt so ein theologisches Wörterbuch und da wird dieses Evangelium erklärt. Das ist nämlich die Hauptbotschaft, diese gute Nachricht. Und da steht drin, dass das Evangelium seine Wirkung dann entfaltet, wenn es ausgesprochen wird. Also ich gebe euch ein Beispiel. wenn vorne jetzt an der Front gekämpft wird, wenn Deutschland im Krieg ist zum Beispiel, und es wird an der Front gekämpft, dann lässt man irgendwann vielleicht den Kopf hängen und denkt, oh je, wenn wir diesen Kampf verlieren und die ganzen Asylanten jetzt an den europäischen Grenzen reinkommen oder angenommen, der ist Krieg, dann kommt der Krieg zu uns. Solange der Krieg noch an der Grenze ist, sind wir sicher. Und wenn aber diese gute Nachricht kommt, dass wir das schaffen, diesen Krieg zu gewinnen, dann hat es in dem Moment eine Wirkung. Dann geht ein Raunen durch die Menge und es kommt eine Erleichterung und es verändert eine komplette Gesellschaft. Das heißt, diese gute Nachricht ist komplett verändernd. In dem Moment, wo sie ausgesprochen wird, bringt es eine Veränderung. Das Evangelium also, diese gute Nachricht, entwickelt seine Kraft in dem Moment, wo wir es aussprechen. Und jetzt haben wir heute Morgen darüber gesprochen, dass diese Welt ja dieses Evangelium braucht und wir es haben. In dem Moment, wo wir der Welt das Evangelium bringen, hat es eine Kraft. Und dahinter steckt ja die Kraft Jesus Christi, der hier sagt, ich bringe das Königreich ist nahe herbeigekommen. Und seine Kraft kann es aber nur entfalten, wenn Menschen diesen Ruf hören von Metanoia. Das ist die Bedingung, dass das Königreich kommt, dass Menschen bereit sind, umzukehren. Wir brauchen also Umkehr. Weg von unserem eigenen, von unserer eigenen Moral, von unserer eigenen Idee und zurück zur Königsherrschaft, zur Basileia. Das Reich Gottes bedeutet immer Königsherrschaft. Und es geht darum, dass wir diese Kraft des Evangeliums dann erleben, wenn Jesus wieder König sein darf in deinem Leben. Und das ist die Frage, die er uns stellt. Wer ist König in deinem Leben? Wer herrscht in deinem Leben? Jesus bietet an, dass er sagt, ich bringe euch dieses Reich, aber das bedeutet auch, ich bringe euch diese Herrschaft des Königs. Das ist eine Monarchie, hier gibt es keine Demokratie mit Wahl, aber mit dieser Herrschaft fordere ich auch von euch, dass ihr euer Leben mir als König unterordnet und umkehrt von eurem eigenen Leben und euch hinwendet dazu, dass ich König sein darf. Und das spüre ich ganz stark, da wo wir als Gemeinden und als Menschen anfangen, dass Jesus herrschen darf. Da kann dieses Evangelium seine Kraft entwickeln und dieses Reich Gottes anfangen zu wirken. Und dann werden starke Dinge passieren, wenn wir umkehren und Jesus König sein darf auf diesem Thron, wenn er herrschen darf in deinem Leben und in dieser Gemeinde, dann passieren Dinge. Das ist verheißen, denn es heißt dann, dass denen, die da glauben, dass denen Zeichen folgen. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden in anderen Zungen reden, sie werden Tödliches trinken und es wird ihnen nichts passieren. Das Reich Gottes heißt Königreich und der König kommt. Ich war mal in Afrika, wir haben so ein Kindercamp gemacht. Es waren, glaube ich, 100 Kinder. Und das ist irgendwie ganz einfach, diese afrikanischen Kinder kannst du ganz leicht begeistern. Ich hatte dann so ein Spiel gemacht. Und zwar habe ich Steine mit Gold angemalt und die mussten Gold sammeln. Dann konnten sie das bei mir eintauschen, haben Geld gekriegt. Und dann habe ich auch ein Spielcasino gehabt. Da konnten sie mit Geld spielen, aber sie haben immer verloren. Das war so die Lehrstunde halt. Und dann war es irgendwie interessant, manche hatten irgendwann ganz viel Geld plötzlich, so einen Haufen Scheine, und andere waren plötzlich pleite. Das war irgendwie ein interessantes Spiel, so aus, wie aus dem Leben. Und irgendwann war dieses Camp vorbei, das war irgendwo im Busch und wir hatten unser Wasser aus so einem gammeligen alten Wassercontainer. Und dann macht mein Kollege den Filter weg, dann sagt er, du, ich merke gerade, ich habe den Filter komplett falsch rum drauf. Das hat das Wasser gar nicht gefiltert. Das heißt, wir haben eine Woche lang dreckiges Wasser getrunken in Afrika, also normalerweise kriegst du da Bauchweh und auch relativ schnell diese Amöben durch das Wasser, so irgendwelche Würmer. Aber niemand hatte was, niemand. Da musste ich irgendwie dran denken, sie werden Tödliches trinken, es wird ihnen nicht schaden. Dort, wo dieses Evangelium verkündet wird, dass Jesus König ist, da passieren Dinge, da passieren übernatürliche Dinge. Und dieses Evangelium soll verkündet werden jeder Nation, das sagt Jesus. Und erst dann kommt das Ende. Und das Evangelium bedeutet, dass Jesus König ist. Und es bedeutet aber auch so eine Wiederherstellung von Himmel und Erde. Das lesen wir in Epheser 1, Vers 9, dass Himmel und Erde wieder zusammengeführt werden. Da spricht Gott in Epheser 1, Vers 9 von dem Geheimnis seines Willens. Und er sagt, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, macht Gott quasi diesen Ratschluss durch Christus bekannt. Vers 10, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch Christus. Also mit diesem Reich Gottes wird quasi dieser ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Himmel und Erde werden wieder vereint. Da, wo das Reich Gottes kommt, wird irgendwann Himmel und Erde wieder eins sein. Und am Ende, das steht in 1. Korinther 15, Vers 24, wenn Jesus alle Feinde besiegt haben, das heißt, das Reich Gottes kommt und es überwindet alle anderen Reiche. Da heißt es in Vers 24, danach das Ende, wenn das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das Reich Gottes wird verkündet in allen Nationen. Das Reich Gottes führt Himmel und Erde wieder zusammen. Und das Reich Gottes ist dann vollendet, wenn alle Feinde, die gegen Gott sind, vernichtet sind. Und wir als Christen haben die Autorität, dieses Reich zu bringen. Und da, wo wir dieses Evangelium von dem Reich Gottes predigen, da passieren Dinge in der übernatürlichen Welt. Ich weiß nicht, ob wir das verstehen von der Bibel her. Das steht ganz klar, da, wo wir predigen, in dem Moment passiert was. Weil dieses Reich Gottes hat begonnen durch Jesus. Das hat schon begonnen. Und wir sind beauftragt, das zu bringen. Und da, wo wir das Reich Gottes, also das Königreich bringen und sagen, Jesus ist König, er möchte regieren in deinem Leben, kehr um. In dem Moment passiert was. Das verheißt die Bibel. Sie sagt sogar, dass wir auf Schlangen und Skorpione treten. Und es heißt auch, dass denen, die glauben, denen folgen Zeichen. Und in Korinther wird es als eine Manifestation beschrieben, dass geistlich Dinge passieren. Und wenn wir dann weiterlesen in Markus, dann sehen wir, immer wenn Jesus dieses Reich bringt, werden Kranke geheilt. Und es werden Menschen, die dämonisiert sind, befreit. Und wir haben es immer wieder mit Kranken zu tun, wir haben es immer wieder mit Menschen, die dämonisiert sind, zu tun. Und wenn wir dieses Reich Gottes in diese Welt bringen, dann ist das eine gute Nachricht, weil wir auch die Autorität haben, diesen Leuten Freiheit zu bringen. Diese Welt da draußen braucht eine gute Nachricht. Sie weiß es eigentlich nicht, weil sie denkt, sie hat eine gute Nachricht, aber wir haben einfach noch eine bessere Nachricht. Nämlich, dass sie frei werden können. Jesus möchte König sein in meinem und deinem Leben. Und interessant ist, in Matthäus 6, und damit schließe ich, sagt er sogar, wir sollen dieses Reich Gottes als erstes suchen. Wenn wir morgens aufstehen, das Erste, was wir machen sollen, ist das Reich Gottes suchen. Und dann wird uns alles andere zufallen. Deine Kleidung, deine Arbeit, dein Gelingen, das fällt dir alles in Schoß, wenn du zuerst das Reich Gottes suchst. Oder andersrum gesagt, das kann man auch rumdrehen, vielleicht läuft es an deinem Arbeitsplatz gerade nicht so gut, vielleicht läuft es mit deinen Finanzen nicht gut oder vielleicht läuft es mit deinen Kleidern nicht gut. Dann sagt Gott, ja, dann such doch zuerst mein Reich, weil das ist viel wichtiger. Viel zu oft drehen wir uns um unser Haus, um das Fenster, die Heizung ist kaputt. Und Jesus sagt, sucht, trachtet zuerst nach meinem Reich. Und dann werde ich euch ein Gelingen schenken in eurem Leben. Und ich werde mich sorgen für eure Kleidung und für alles, was ihr braucht. Wir brauchen das Reich Gottes. Und das war jetzt so ein kleiner Ansatz. Jesus spricht nur über das Reich Gottes. Und überall, wo er hinkommt, spricht er in Gleichnissen über das Reich Gottes. Und überall, wo er hinkommt, geschieht Befreiung. Und das möchte ich eigentlich wieder erleben, dass wir diese Freude des Evangeliums haben und dass unter uns Reich Gottes ist und dass irgendwie was passiert. Und das kann ich nicht selber machen und ich kann auch nicht diese Gemeinde bauen und diese Stadt erreichen. Aber ich wünsche mir, dass Reich Gottes mitten unter uns ist. Und vielleicht können wir das jetzt in einem Gebet formulieren, diesmal vielleicht im Vater Unser. Und wo es auch heißt, dein Reich komme. Dazu würde ich euch bitten, aufzustehen.